Oh Mann. Als wir hier anfingen mit Paul, da haben wir uns gesagt, wir machen nur so viel Organisation wie nötig. Ne? Wir haben uns in Häusern getroffen, wir hatten keinen Beamer, wir haben die Lieder alle auswendig gesungen und keiner kam auf die Idee, irgendwas ins Internet zu stellen. Und das ging ganz gut so. Bis dann irgendwie so viele Gäste kamen, dass wir dann für die Gäste den Beamer angeschafft haben. Und dann, ja, auf einmal hat man so viel Arbeit. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich alleine die Technik aufgebaut habe und alleine die Präsentation gemacht habe und dann die Predigten alle hochgeladen habe und die Webseiten alle gemacht habe. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich mache nichts mehr davon. Halleluja. Ich komme hier hin und stimme meine Gitarre ein und spiele. Das ist der Traum, wirklich. So. Ja. Nein, wirklich. Das ist, ja, irgendwann geht, wenn man mit zehn Leuten ist, dann geht das. Aber wenn man irgendwann dann über 100 wird, dann wird es schwierig. Okay, und das ist auch nicht gesund, wenn zwei oder drei das machen. So, aber ich kann euch auch sagen, wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, so, was wollen wir werden oder wie, oder wir wollen nicht irgendwie professionell werden. Wenn die Not da ist, dann haben wir uns mit der Leitung getroffen und gesagt, Gott, gib uns bitte eine vernünftige Idee. Ja? Und so werden wir das, denke ich, auch weitermachen. Wenn irgendwo eine Not ist, dann hoffen wir, dass Gott uns eine Idee gibt. Wir haben keine Konzepte, wie man Gemeinde baut, und wir haben auch keine Ahnung. Und, ja, und bis jetzt hat das gut funktioniert. So, ich habe alle möglichen Ratschläge bekommen von Leuten, die mir dann gute Tipps gegeben haben, wie diese Gemeinde auszusehen hat und zu sein hat und was wir alles noch brauchen und machen müssen. Ja, aber ich habe mir dann gedacht, so, bis jetzt läuft es eigentlich. Ja, wenn man Ratschläge annimmt, ganz ehrlich, ne, das klingt vielleicht nicht so nett. Man muss immer gucken, von wem nehme ich die Ratschläge an? Weil wenn ich von Person A einen Ratschlag annehme, kann es auch sein, dass meine Frucht nachher genauso wird wie die von Person A. Und wenn ich von Person B den Ratschlag annehme, dann kann es sein, oder muss ich mich nicht wundern, wenn ich nachher die gleiche Frucht habe wie die Person B. Und Jesus sagt, wir sollen alles an der Frucht beurteilen. Ja? Paulus schreibt, oder war das im Hebräerbrief, auf ihr Ende sehend folgt ihnen nach. So, und wenn ich dann Ratschläge von Leuten bekomme, wo ich dann meine, nein, so eine Frucht möchte ich nicht haben, ja, dann werde ich diese Ratschläge auch nicht annehmen. Und ich kann euch auch, ein ganz praktischer Tipp, gerade für noch jüngere Leute als ich, ja, wenn ihr passt, zu welchen Leuten auch immer ihr geht, um Gebet zu kriegen oder um geistlichen Rat zu kriegen, schaut euch die Frucht an in deren Leben. So, wie ist die Familie? Ja? Fragt mal die Frau, wie glücklich sie mit dem Mann ist und so. Und dann überlegt euch, wollt ihr auch die gleichen Ergebnisse haben? Ja? Weil es kann gut sein, die Wahrscheinlichkeit, das ist nicht immer so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr deren geistliche Ratschläge annehmt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine ähnliche Frucht kriegt, ist sehr hoch. Das ist wirklich so. Okay, aber das hat nichts mit der Botschaft zu tun, die ich predigen wollte. Was? Ja, ich habe auch keine Hemmungen hier. Das, was mir auf dem Herzen ist, ich weiß nicht, ob ich hier der Einzige bin, nee, mit Paul bin ich da eins, aber ich vermute, ich bin nicht, auch wir sind hier nicht die Einzigen hier. Aber was mir total auf dem Herzen liegt und vor allem auch für unsere ganze Gemeinde und wo ich auch nicht möchte, dass hier irgendjemand ja, anders denkt. Ich kann es natürlich nicht hindern und wenn ihr anders denken wollt, das ist auch okay. Aber ich wünsche es mir nicht, ja, dass wir uns nicht als eine Gemeinde identifizieren, die sich von der Lehre her irgendwie abgrenzt gegenüber anderen Christen. Da kriege ich Allergie, kriegt meine Seele Ausschlag. Ja. So, für uns war das wichtig damals, als wir anfingen. Wir haben gesagt, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der den Heiligen Geist hat oder der Jesus in sich hat, der ist unser Bruder. Punkt. Nicht jeder, der wiedergeboren ist und noch die und die Ansichten über die Endzeit oder über das oder über jenes hat. Das ist keine Rolle, wirklich. Und ich kann euch versichern, dass ich, Paul und Greg und Peter, und dass wir 100% da übereinstimmen in dieser Sache. Ja? Wir werden keinen rausschmeißen, weil er in Lehrmeinungen anderer Meinung ist als wir. So, wir müssen das. Ich kann mir meine Geschwister in der Familie niemals aussuchen. No way. Das geht nicht. Keiner von euch konnte sich aussuchen, wen er als Bruder oder Schwester hat. Ja? Und in Gottes Familie ist das genauso. So, und ich möchte keine Gemeinde haben, wo eine Einheit ist, die aufgrund die Erkenntnis als Grundlage hat oder die Lehre als Grundlage hat. Weil im 1. Korintherbrief, da lesen wir ganz, ganz deutlich, Erkenntnis ist Stückwerk. Und zwar bei mir und bei dir auch. So, und wenn ich auf Stückwerk versuche, mich irgendwie zu einigen, da kommt nur Stückwerk bei raus. So, die Grundlage ist, Jesus hat uns gerettet. Jesus ist irgendwann zu uns gekommen und hat uns aus Gnade gerettet. Und sein Blut hat für uns bezahlt. Naja, und wir wollten ihn mehr oder weniger. Vielleicht haben wir ihn gesucht. Vielleicht hat er auch den Trick mit den Schweinen bei uns angewandt und uns einfach gehen gelassen, bis wir wie der verlorene Sohn bei den Schweinen waren und zu uns selbst kamen. Ja, es ist unterschiedlich, wie Gott uns geködert hat. Und ich bin mir sicher, wenn wir einmal vor Jesus stehen, wenn jeder Mensch vor Jesus steht, wird er sehen, vielleicht manche werden es zum allerersten Mal in ihrem Leben erkennen, aber wenn wir vor Jesus stehen, werden wir sehen, wie er unser ganzes Leben lang uns hinterhergegangen ist. Und wie er alles in seiner Macht Mögliche, ohne unseren freien Willen zu verletzen, getan hat, um uns zu gewinnen. Bin ich mir absolut sicher. Und da werden für einige Menschen, denen werden da echt die Schuppen von den Augen fallen, aber für einige wird es dann auch zu spät sein. Ja. So, ich bin mir sicher, Jesus tut alles Mögliche. Woher weiß ich das? Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wieso sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Das ist der ultimative Beweis. Und das ist so wichtig. Ja? Jesus alleine rettet uns. Ja? Und Jesus lieben ist wichtiger als jede Theologie und jede Lehre. Es ist wichtiger. Ja? Und wenn ich das sage, mache ich mich hier sehr angreifbar. Und ich weiß, dass viele, viele, viele Christen, die auch meine Brüder sind, mit mir nicht übereinstimmen. Und das ist okay. Die müssen nicht mit mir übereinstimmen und ich kann niemanden zwingen, mit mir übereinstimmen. Aber ich habe für mich das fest entschlossen, ich werde nie jemanden, sobald ich durch das bisschen geistliche Unterscheidung, was ich habe, merke, der Mensch ist ein Christ, der Mensch ist wiedergeboren, der Mensch will Jesus, werde ich niemals zulassen, dass irgendeine Lehre uns trennt. Natürlich werde ich nicht mit ihm übereinstimmen, wenn er irgendwie meiner Meinung nach komische Sachen hat. Werde ich nicht. Aber ich werde diese Spannung aushalten und ihn als meinen Bruder sehen. Ja. Und das ist so wichtig. Jesus sagt, das größte Gebot ist Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Und das kann die einzige Bedingung sein. Ja. Wir haben das auf unserer Webseite, oder ich hatte das mal früher draufgeschrieben, so, was ist euer Glaubensbekenntnis? Na ja, Jesus lieben. So. Bill Johnson sagte mal, Jesus is perfect theology. Jesus ist perfekte Theologie. Ja. Und das ist, wenn man das zu Ende denkt in aller Radikalität, ja, weil wir Menschen lieben es, uns aufgrund von gleicher Meinung zu versammeln. Wir lieben das. Ja. Wir sagen, okay, wir sind die Christen aus der und der Konfession, alle, die wiedergeboren sind und glauben, dass die Entrückung dann und dann kommt oder glauben, dass die Bibelübersetzung die richtige ist oder glauben, dass es das heute gibt oder das heute nicht mehr gibt. Ja? Und so fügen wir Bedingungen hinzu, die Gott niemals hinzugefügt hat. Ja? Alle, die wiedergeboren sind und die richtige Lehre haben, so. Natürlich, ne? Weil mit den anderen wollen wir nichts zu tun haben. Jesus alleine. Und das möchte ich, das ist so wichtig, Leute. Ja? Unser innerer Mensch, der muss sich an Jesus klammern. Und alles andere müssen wir vergessen. Ihr habt das alles schon mal erlebt, ich wette. Oder zumindest die meisten haben das erlebt. Ja. Man lernt was, wahrscheinlich sogar hier durch eine unserer Predigten. Ja. Oder man sieht vielleicht die Zeugnisse aus unserer Gemeinde, wo Leute sich verändert haben. Die waren vorher schrecklich und jetzt sind sie nur noch halb schrecklich. Und weil Jesus voll viel Gnade hatte. Ja. Und dann denkt man, ja, ich will das auch. Und dann hört man sich natürlich die Predigt an oder man geht direkt zum Prediger oder man kommt zu mir oder zu Greg oder geht sonst oder liest ein Buch, wo man weiß, hey, der Typ hat Ahnung davon, der weiß, wovon er geschrieben hat, weil sein Leben ist der Beweis dafür, da ist tatsächlich Frucht. Und dann liest man das Buch und man will das alles so machen, aber es funktioniert nicht bei einem selbst. Oder was ich auch hatte, ne? Ich weiß zum Beispiel früher, ich habe dieses Buch von Watchman Nee in die Hände gekriegt, das normale Christenleben, würde ich jedem Christen, der, bevor er irgendwelche anderen Bücher anpackt, neben der Bibel natürlich, würde ich sagen, hier, lies das mal zuerst, ja, in die Hände geben. Und ich habe durch das Buch so viel gelernt, dass Christus in mir lebt, dass Christus mein Leben ist, dass ich der Sünde tot bin, dass ich gestorben bin für die Sünde und all diese Sachen. Ne? Und das hat mich, diese Erkenntnis hat mich damals freigemacht von Sünde. Aber richtig, ja. So die Dinge, wo ich vorher Zwänge hatte, sie zu tun, die waren weg. So das ging 2 Jahre lang oder so. Dann kam das alles wieder. Und ich habe wieder natürlich versucht, das Buch nochmal zu lesen. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ja, ich habe versucht, diese Erkenntnisse oder die Art und Weise, wie ich damals frei geworden bin, ich habe versucht, das zu wiederholen. Und auf einmal war das, was mir früher geholfen hat, hat nicht mehr funktioniert. So, und ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige bin, der so ein Erlebnis hat. Ihr hattet irgendeine Erfahrung mit Gott, das hat euch geholfen in irgendeiner Sache. Ich verallgemeine das jetzt mal ein bisschen. So, und dann kommt später das wieder oder irgendein anderes Problem. Ihr versucht, das zu übertragen oder ihr versucht es nochmal anzuwenden. Auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ja? Oder wir haben gelernt, wenn du heilig leben willst oder wenn du Jesus erleben willst, Schritt 1 bis 50 ungefähr, je nach Prediger, ne? Manche haben mehr, manche weniger und man probiert die alle aus und bei manchen klappt es und bei manchen klappt es nicht. Oder bei manchen ist es so, es klappt 2-3 Mal und das 4. Mal klappt es auf einmal nicht. Und dann fängt unser Verstand an zu arbeiten. Habe ich vielleicht was übersehen? Muss ich vielleicht noch 20 Bücher mehr lesen? Ja. Ich glaube mittlerweile, dass Gott selber es nicht klappen lässt. Ich bin mir fest davon überzeugt, dass Gott was damit zu tun hat, dass es nicht klappt. Weil wir verlassen uns auf eine Formel oder wir verlassen uns auf eine Lehre, auf ein Rezept. Ja. Und Jesus hat nicht gesagt, ich bin die Formel und das Rezept. Und wenn du das tust, dann ne, hast du Leben. Jesus sagt, ich selbst bin Leben, ich selbst bin Wahrheit. Jesus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Erlösung, zur Errettung. Jesus selbst verkörpert das Ganze. Jesus, es ist eine Person. Ja? Wenn wir diese Person durch eine Formel oder durch ein Rezept ersetzen könnten, dann würde es keine Rolle spielen, ob diese Person wirklich lebt oder auferstanden ist. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir die dümmsten von allen Menschen. Paulus sagt, ich aber predige Christus. Er sagt nicht, ich predige über Christus. Ich predige Lehren über Christus. Ich predige eine Formel. Ich predige ein Rezept. Nein, ich predige die Person. Ich bringe euch in Kontakt mit einer Person. Und das ohne Witz, das vergessen wir. Das vergessen wir. Ab dem Moment, wo wir denken, jetzt habe ich's. Wenn das Problem kommt, muss ich nur das und das und das machen. Ab dem Moment, wo wir in dieses Denken fallen, haben wir uns von der Person gelöst. Und es ist nicht mehr Jesus, auf den wir uns verlassen. Ja? Ab dem Moment, wo wir denken, okay, wenn ich wieder was habe, laufe ich zu Greg oder zu XY und lass für mich beten. So, dann vertraue ich auf Fleisch, dann bin ich verflucht. Ich vertraue nicht mehr auf Jesus. Ja? Und ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr alle eure Rezepte und Formeln wegschmeißt. Auch die richtig sind. Ja? Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr danach leben sollt oder so. Ja? Aber Ich möchte, dass unser innerer Mensch, unser wahrer Mensch, unsere Persönlichkeit, unser Geist, unsere Seele sich an Jesus klammert. In Psalm 91, 14, und das singen wir ja auch, da steht, weil, da sagt Gott durch seinen Propheten, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Er sagt nicht, weil er die richtige Theologie hat, weil er die richtige Lehre hat, weil er die richtigen Bücher gelesen hat, weil er die richtige Erkenntnis hat, weil er die richtige Rezepte hat, weil er sich an mich klammert. Und wir haben hier einige Leute, die das erlebt haben. Wir haben hier einige komische Zeugnisse. Und wir haben hier einige Leute, die wirklich nur aus Gnade gerettet sind. Das war Spaß. Wir sind alle nur aus Gnade gerettet. Ja. ja, wir haben hier Leute in der Gemeinde, die haben sich theologisch unkorrekt bekehrt, würden einige andere Christen sagen. Aber sie sind Christen und die Frucht ist da. Was soll man jetzt sagen? So, bekehr dich nochmal aber richtig. Ja. So, was soll der Blödsinn? Ja. Ich glaube, ich meine, wenn sich jemand durch einen Traum bekehrt oder im Traum bekehrt, das mag für uns komisch sein. Ne? Aber was ist denn der Beweis dafür, dass jemand wirklich wiedergeboren ist? Die Art und Weise, wie er zu Jesus gekommen ist, oder dass wirklich der Heilige Geist in ihm lebt und die Frucht des Geistes auf einmal sichtbar ist? Oder wenn der Schritt der Bekehrung für jemanden ist, zum Abendmahl zu gehen, hallo? Da steht 90% der Christen auf und sagen, wie, Nichtchrist? Wieso lässt man einen Nichtchristen überhaupt zum Tisch des Herrn zu? So. Entschuldigung, ich war nicht schnell genug, die abzuhalten. So. Und das war die Entscheidung für, ich weiß hier von Leuten, das war die Entscheidung für Jesus, dahin zu gehen und von dem Brot zu nehmen. So, was soll ich jetzt machen? Ja, soll ich Gott korrigieren? So. Ey, versteht ihr, Gott lässt solche Dinge zu, um unsere ganzen Konzepte zu sprengen. Was mit Hiob passierte, seine Freunde sind durchgedreht. Die haben gesagt, Hiob, was, du hast eine große Klappe, halt bloß deinen Mund, der Blitz wird dich noch mehr treffen. Hiob war das schon ziemlich egal, was ihn alles noch trifft. Er sagt so, nö, ich bin unschuldig. Und die sagen, nee, du hast heimliche Sünde. Du hast heimliche Sünde. Das, was mit Hiob passiert ist, das hat so dermaßen das Konzept von seinen Freunden gesprengt. Es kann ja wohl nicht sein, dass Gott dich leiden lässt, obwohl du nichts getan hast. Das ist absolut unmöglich, das kann nicht sein. Doch, Gott ist ein bisschen größer als das. Ja, wir wissen das, weil wir lesen, dass Gott vor Hiob angegeben hat, vor dem Teufel angegeben hat mit Hiob. Und dass das Leben Hiob eine Demonstration für die unsichtbare Welt und für den Teufel war. Hiob hat selber nicht so viel davon mitgekriegt. War auch nicht wichtig, war nur wichtig, dass er durchhält. Ja. Und das Ende war gut, besser als der Anfang. So, Gott ist ja nicht, lässt sich nicht lumpen. Ja, er hat Hiob reichlich vergolten, alles nachher. Aber seine Freunde waren völlig fassungslos. Ja. Die haben gesagt, Hiob, der Gott, an den du glaubst und von dem du behauptest, ne, niemals. Die hatten richtig Angst vor so einem Gott, der einen ohne Grund leiden lässt. Ja. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Wenn wir uns, und das passiert uns aber, gerade weil wir so in einem westlichen Denken sind. Wir wollen die drei Punkte, die schnellen Rezepte. So, und manchmal ist es auch das, manchmal ist auch diese fehlende Erkenntnis das letzte bisschen, was uns zu Jesus bringt. Aber es muss uns alles zu Jesus bringen. Ja. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Wir lesen mal Hebräer 6. Vers 18 und 19. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Das ist das Allerheiligste. Das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Das ist der Ort, wo Gott selber ist. Ja, das ist der Ort, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wo sie alle drei sind. So, und wir haben, der sagt hier, wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist wie ein Anker, durch den wir, egal durch was wir im Leben auch gehen, ja, es kann uns nicht davon losreißen. So, wir gehen aus dem Allerheiligsten raus, wir gehen aus dem Heiligtum raus, wir gehen vielleicht sogar aus dem, verlassen den Tempel ganz, wir gehen aus dem Vorhof raus. Aber da ist ein Anker in das Allerheiligste. Ja. Und das ist eine Hoffnung. Und wisst ihr, was diese Hoffnung ist? Diese Hoffnung ist nichts anderes als ein, ja, dieser Anker der Hoffnung ist nichts anderes als ein Klammern an Jesus, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Wenn alle Formeln, alle Rezepte nicht mehr funktionieren. Das ist so zum, wisst ihr, wie bei Hiob dieser Anker zum Vorschein kommt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird mich erretten. So. Hiob hatte null sichtbaren Beweis dafür. Aber Hiob hat sich wirklich dran geklammert. Er hat sich wirklich dran geklammert. Ja. Oder bei den drei Männern im Feuerofen. Da sehe ich auch diesen Anker, der sie hält. Die sagen, lieber König, wir werden niemals unsere Knie vor dir beugen oder vor diesem Bild. Und Gott kann uns sehr wohl von diesem Feuerofen erretten, aber wenn er es nicht tut, egal, wir beugen unsere Knie trotzdem nicht. So. Und bei David, habt ihr euch mal, mich hat das immer ein bisschen gewundert. David war ein Mann, von dem Gott sagt, das ist ein Mensch nach meinem Herzen und der bekannt war für seine intime Beziehung zu Gott. So dieser David, der angeblich so eine gute Beziehung zu Gott hat, sagt in so vielen Psalmen Dinge wie, Gott, wie lange willst du mir zürnen? Wie lange willst du dein Angesicht, deine Gegenwart vor mir verbergen? Ich vergehe, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Gott, ich sehne mich nach dir. Wo bist du schon wieder? Bist du schon wieder weg, Gott? So Gott, wieso spotten meine Feinde über mich? Wieso greifst du nicht ein, Gott? Und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Ich dachte so, David, wieso erlebst du so viele Momente? Du bist doch eigentlich jemand, der dafür bekannt ist, dass er in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Du bist jemand, der dafür bekannt ist, dass ihm nichts wichtiger war als die Nähe Gottes. Warum sagst du, dass du so viele Momente hast, wo du Gott nicht gespürt hast oder wo du dachtest, dass Gott dir vielleicht sogar zürnt? Und vielleicht hat Gott ihm auch gezürnt. Na, ein paar Mal hat er es, ja, lesen wir, als er die Leute zählen wollte und so. Ja, wie kann das sein, dass jemand, der so eine gute Beziehung, weil unser Denken ist ja, ich habe eine super Beziehung zu Gott und Gott ist immer sofort zur Stelle. Und Gott ist immer da, am besten noch wahrnehmbar, erkennbar. Ne? Aber anscheinend war das bei David nicht so. David hat, ihr lest mal selber die Psalmen. Viele, viele Psalmen, wo Gott sagt, ne, von David kommt dieser Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? David wusste gar nicht, wer das später noch im Mund nehmen wird. Weiß nicht, vielleicht wusste das. So, aber das hat mich so ein bisschen verwundert. So, David, ja? Gott, warum lässt du David in dem Glauben, dass du nicht da bist? Oder zumindest, Gott ist natürlich allgegenwärtig. Ich rede von seiner Nähe, von seiner für uns Menschen wahrnehmbaren Nähe, ja? Wieso machst du dich David nicht bemerkbar? Hey Gott, du sagst selber, dass es ein Mann nach deinem Herzen ist. Du sagst selber, so ein König wie ihn gibt's nicht nochmal. Müsstest du nicht bei ihm ständig irgendwie da sein und so? Warum macht Gott das? Und ich vermute mal, wenn Gott das bei so jemandem wie David macht, könnte sein, dass er es bei uns auch macht. Oder vielleicht werden wir noch besser als David und noch heiliger. Und dann macht Gott das bei uns nicht. So, Blödsinn. Ja. Wenn Gott das bei David macht, wird er es bei uns auch machen. Dann wird es bei uns auch Zeiten geben, wo wir nicht wirklich merken, dass Gott jetzt da ist. Und was dann? Und ich bin mir sicher, ich habe eine Antwort auf diese Frage gefunden. Es kann sein, dass es noch mehr Antworten gibt. Aber eine Antwort ist sicherlich, Gott tut manchmal so, als ob er nicht da wäre, damit wir merken, dass wir ihn brauchen. und nicht irgendein Rezept oder eine Formel oder ein Buch oder irgendeine neue Lehre über Befreiung oder sonst was. Ja? Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ja, ich meine, es gibt so viele verschiedene Ansichten, ne? Wie man von Sünde frei wird, wie man von dämonischer Belastung frei wird und so weiter. Ne? Es gibt viele Bücher und jeder weiß ganz genau, wie es richtig ist und jeder weiß, wie es bei ihm funktioniert hat. Und wenn man geistlich ein bisschen unerfahren ist, dann neigt man dazu schnell, Stellung zu beziehen und sich auf eine Seite zu schlagen und sagen, das ist richtig und alles andere ist falsch und blöd. Ja? Aber das ist viel zu einfach. Ja? Und Gott ist ein bisschen größer als das. Und das, was wir immer in Bücher reinschreiben, das ist unsere Sicht der Dinge, das ist unser Stück Erkenntnis, was wir erkannt haben. So. Das ist, ne? Das sind so wie, ja, 10 blinde Leute, die um einen Elefant rumstehen und einer betastet den Schwanz, einer die Beine, einer die Ohren und jeder schreibt ein Buch, wie ein Elefant aussieht. Ja? So ist das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott sich auch bei David unbemerkbar gemacht hat, um David klarzumachen, David, ey, ich bin der Einzige, der dich retten kann. Ich bin der Einzige. Und ich rette dich nicht, weil du 24 Stunden am Tag Lieder singst oder betest. Ich rette dich nicht, weil du so ein toller Christ bist oder so eine tolle Beziehung zu mir hast. Ich rette dich nicht, weil du irgendwas tust, sondern ich rette dich, weil ich der Retter bin. Und weil ich voll Bock auf Menschen habe. Ich habe die sogar geschaffen. Und ich werde meinen Sohn für die hingeben. In der Ewigkeit war das ja schon geschehen. Das Lamm war schon geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Aber Gott wollte uns das ja beweisen, dass es zeigen und demonstrieren, dass das wirklich sein Herz ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir geht das ganz schnell, dass ich meine Hoffnung nicht alleine auf Jesus setze, sondern dass ich meine Hoffnung auf meine Sachen, die ich von Jesus gelernt habe, setze. Was ja auch nicht schlecht ist. Wir lernen die Sachen ja nicht einfach so. Aber Jesus muss das Allerwichtigste bleiben. Immer. Und wir müssen wissen, Jesus ist immer größer als unsere Schubladen, in die wir ihn packen. Ja? Und je mehr wir meinen, Jesus verstanden zu haben, umso eher kommen wir in die Gefahr, dass Gott in unserem Leben etwas tut, was unsere Schubladen sprengen wird. Ja? Und da müssen wir richtig aufpassen. So. Ich meine, wir hören hier einige Zeugnisse, ne, wo Leute sagen, ich habe das und das gemacht und dann bin ich frei geworden von der Sünde oder dann bin ich frei geworden davon und so. Ne. Ganz ehrlich, nicht das, was sie gemacht haben, hat sie frei gemacht. Jesus hat sie frei gemacht. Jesus hat vielleicht Person XY dafür benutzt. Jesus benutzt immer. Gottes Methode sind Menschen. Jesus hat vielleicht das Buch von Person Z benutzt, ja. Aber letztendlich war das Jesus. Und das ist so wichtig. Wenn hier irgendjemand kommt und Gebet möchte, das ist kein Problem. Aber ihr müsst wissen, dürft eure Hoffnung nicht auf den Menschen setzen. Ey, wie viele Leute gibt es auf unseren Konferenzen, die sitzen dann und sagen, ja, soll ich das auch mal ausprobieren? Nach vorne gehen und mir Gebet abholen? Ey, Leute, wenn, ne? Vielleicht klappt es ja bei dem. Sobald ihr so einen Gedanken habt, ganz ehrlich, bleibt sitzen. Es wird nicht klappen. Ne? Sei denn, Gott ist euch sehr gnädig. Aber normalerweise, ja, so läuft das nicht. Ja? Weil 99% aller Fälle, wenn man so einen Gedanken hat, ist das meistens so, ich vertraue mal auf den Menschen. Ich gucke mal, was der Mensch so kann. Ich gucke mal, was er so drauf hat. Das funktioniert nicht. Gott wird das nicht zulassen, weil Gott möchte die Ehre für sich und er wird seine Ehre mit keinem anderen teilen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt und Gott wird uns alle früher oder später testen, ja, weil die Prüfung des Glaubens ist kostbar. Gott wird uns alle testen. Wir haben letzten Donnerstag, habe ich das auch gesagt. Irgendwann, Gott ködert uns ja manchmal so. Ne? Und dann werden wir Christen, weil wir nicht in die Hölle wollen oder so. Oder weil wir die ganzen peinlichen Sachen, die wir immer tun, loswerden wollen. Okay, Gott ködert uns ja damit. Aber früher oder später kommt der finale Test bei Gott und der ist, lebe ich für mich selber oder verleugne ich mein Selbst? Ja, weil wir haben den Vers aus, wo stand der? 2. Korinther 5 irgendwo gelesen. Ja. Deshalb ist Christus für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selbst leben. Jesus ist gestorben, um uns von uns selbst frei zu machen. Jesus ist nicht gestorben, damit wir ein bisschen weniger Sünde tun und ein bisschen besser leben und uns ein bisschen besser geht. Ja. Nein, Jesus ist gestorben, um uns komplett von uns selbst frei machen, damit wir nicht mehr über uns selbst fokussiert sind, damit wir nicht mehr über uns selbst nachdenken, dass wir uns selbst komplett verleugnen können. Und das Selbst, was wir verleugnen, ist etwas, womit Gott uns nie geschaffen hat. Das ist die Natur, die Adam und Eva, die sie sich bei der Schlange angesteckt haben, mit der sie sich bei der Schlange angesteckt haben. So, Gott bittet uns, das, doch bitte das aufzugeben, was er nie für uns, was uns schadet und was er nie für uns zugedacht hat. Das ist jetzt nicht so dumm von Gott, ne? Ja. Wenn ihr eurem kleinen Kind, wenn euer kleines Kind mit einer Klapperschlange nach Hause kommt und dann sagt ihr, liebes Kind, leg doch bitte diese Klapperschlange weg, sie könnte dich umbringen. So, ne? Das wäre nicht dumm von dem Kind, das zu tun. Ja. Dieses Selbst, was wir haben, unsere egoistische Natur, das Fleisch, nennt Paulus das. Es ist gar nicht so dumm, das aufzugeben und das am Kreuz zu lassen, weil es wird uns, früher oder später wird es, wenn wir es nicht am Kreuz töten, wird es uns töten. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Zeit erinnern, ich habe ja erzählt, ich war 2 Jahre lang oder ungefähr komplett frei von all diesen Sachen, die mich damals belastet haben. Und dann kam das Stück für Stück wieder und ich habe alles versucht. Ich habe die Bücher von Roger Mini nochmal gelesen, hat nicht funktioniert. Die ganzen Bibelverse, durch die Jesus zu mir gesprochen hat, habe ich mir nochmal durchgelesen und mich damit beschäftigt, hat nicht funktioniert. Ne? Und ich war ein bisschen verzweifelt, weil einerseits wusste ich, es gibt Freiheit in Christus, weil ich habe es schon mal erlebt. Andererseits wusste ich, irgendwie klappt es bei mir nicht mehr, so wie ich es schon mal erlebt habe. So, was mache ich jetzt? Ne? Viele Leute sind dann so, das war alles nicht echt, das ist alles, funktioniert alles nicht, okay, ich vergesse es. Aber hey, wenn man ganz ehrlich ist, wenn es einmal funktioniert hat, dann kann es auch nochmal funktionieren. Ja? Also das ist ein bisschen dämlich, so eine Schlussfolgerung. So, ich war zu ehrlich dafür. Ich konnte nicht sagen, nein, Jesus, es gibt viele Christen, die sagen, ach nee, das ist mir viel zu stressig so. Jesus, ich bin halt ein Sünder und ich sündige und gut ist. So, und Jesus vergibt mir immer und wenn ich endlich tot bin, dann bin ich auch frei von all dem Zeug. So, okay, wir haben genug Sünder hier in diesem Land, die sich damit zufrieden geben. Können sie von mir aus machen? Ich kann das nicht. So, ich weiß, dass Jesus frei macht. Er vergibt nicht nur, er befreit auch. So, ich stehe dafür. Mein Leben ist ein Beispiel dafür. Ich war ein fürchterlicher Mensch früher. So. Aber damals in dem Moment, ich hatte ein bisschen von der Freiheit geschmeckt, aber das wieder verloren. So, was macht man jetzt, ne? Ja, ich habe natürlich alles ausprobiert, alle möglichen Bücher besorgt und Predigten gehört und so hat alles nicht funktioniert. Und ich weiß, ich habe damals Predigten von David Wilkerson gehört. Der ist ja schon tot, leider. Und seine Predigten, die waren jetzt nicht besonders erklärend oder intellektuell ansprechend. Oder da war jetzt, wenn er gepredigt hat, da war jetzt nicht so wirklich die Mega-Erkenntnis bei David Wilkersons Predigten dabei. Er hat nichts Neues gemacht. Mochte ich sowas nicht. Natürlicherweise mag ich lieber Predigten, die mir irgendwelche Verse oder Dinge erklären, die ich noch nie zuvor verstanden habe. Das mag ich. Er hat mehr oder weniger, da war wenig neu, nichts Neues für mich dabei. Aber diese Predigten damals, die ich von David Wilkerson gehört habe, ich war schon von allen anderen frustriert, aber den konnte ich irgendwie hören. Weil er hat ganz oft, seine Predigten, die haben bei mir immer wieder diese Hoffnung am Leben gehalten. Ich weiß, Jesus, irgendwann wirst du kommen und mich frei machen. Ich weiß, ich habe mich daran geklammert. Ich habe alles ausprobiert, was ich kannte, es hat alles nicht funktioniert. Ne? Und Wilkerson hat Predigten gehalten, die waren einfach ermutigend. Oder das war mehr als ermutigend. Die haben meinem inneren Menschen, meinem unsichtbaren Menschen Kraft gegeben, sich an Jesus zu klammern. Ja? weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Da steht leider nicht, darum will ich ihn im nächsten Moment erretten oder am nächsten Tag oder nächste Woche oder nächsten Jahr. Ganz oft fehlen dummerweise die Zeitangaben bei diesen Verheißungen. Ne? Wer nicht glaubt, der wird in anderen Sprachen reden. Oh, dumm, dass da nicht steht, jetzt gleich. Ne? Ja, ist so. Ist bei ganz vielen so. So, ich kann Gott nicht, ja, ich kann Gott nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, Gott, ich glaube, mach. Ne? Gott, du sagst, wer gibt, dem wird hundertfach zurückgegeben werden. Gott, jetzt, ah, das steht nicht wann. Dumm. Aber ich kann mich an Gott klammern, indem ich Gott diesen Bibelvers an die Brust setze und sage, Gott, Jesus, ich klammer mich an dich und da steht, du wirst mich erretten. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Aber ich weiß, wenn ich mich wirklich an dich klammer und du mich nicht errettest, bist du ein Lügner. Und das ist er nicht. Ja. Und das ist letztendlich die Frage, knickt euer Geist, eure Seele, knickt euer innerer Mensch irgendwann ein und sagt, ach, das funktioniert doch alles nicht. Ich lebe jetzt schon 10 Jahre so und 20 Jahre in diesem Elend und ich komme immer noch nicht raus. Dann habt ihr diesen Anker in das Allerheiligste durchgeschnitten. Das ist ein bisschen uncool. Diese Hoffnung, dann lasst ihr diese Hoffnung los. Diese Hoffnung, ja, diesen Anker, der uns hält. Dann lasst ihr diese Umklammerung los. Und das würde ich gerne, und wenn es hier Leute gibt, die in der Gefahr stehen, ja, für euch ist diese Predigt. Und diese Predigt ist nicht da, um euch jetzt irgendwie was Neues zu erklären, dass ihr neue Erkenntnisse habt oder dass ihr Dinge versteht. Nein, diese Predigt ist da, um euren inneren Menschen, das hat nichts mit eurem Gehirn zu tun, dass euer innerer Mensch jetzt diese Kraft empfängt, sich weiter an Jesus zu klammern. Wenn alles, was ich hier predige, bei euch nicht funktioniert. Und wenn alles, was Greg predigt, bei euch nicht funktioniert. Ja. Das ist nämlich letztendlich die Frage, wann knicke ich ein? Der Teufel wird alles versuchen zu machen, damit ich einknicke. Der Teufel hat bei Hiob alles versucht. Hiob hatte keinen Grund, sich weiter an Jesus zu klammern. Gott hat dem Teufel erlaubt, alle Segnungen wegzunehmen, alle Gründe wegzunehmen. So. Das ist der ultimative Test. Wenn ich nicht mehr selber davon profitiere, wenn ich selbst nichts davon habe, so, klammer ich dann immer noch oder knicke ich dann innerlich ein? Die Bibel sagt, ein steht das Sprüche 15, Vers 13, steht das. Einen niedergeschlagenen Geist nennt die Bibel das auch. Ja. Das ist, wenn unser innerer Mensch aufgibt. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Da gibt es noch mehr Verse dazu. In der Bibel. Ja. Und die Frage ist, unser Geist, unser unsichtbarer Mensch, hat er noch die Kraft, sich an Jesus zu klammern? Weil letzten Endes geht es um Jesus. Jesus errettet euch. Ob er euch jetzt durch das richtige Buch oder durch das falsche Buch, ob durch den richtigen Prediger oder durch den richtigeren Prediger errettet, das ist egal. Ja? Es gibt auch Leute, die wurden durch falsche Bibelübersetzung Christen. Okay, das ist egal. Es geht um Jesus. Wir müssen Jesus sehen, der dahinter steckt. Und die Bibel sagt ganz klar, wer sucht, der wird finden. Steht nicht, dass er morgen finden wird. Aber er wird finden, sonst ist Gott ein Lügner. Und wer klopft, dem wird aufgetan werden. Da steht nicht wann. Aber wenn Gott das nicht macht, ist er ein Lügner und er ist kein Lügner. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, sagt die Bibel. So, und wenn er sucht, wird er finden. Und wenn ich mich an ihn klammere, dann wird er mich erretten. David sagt Dinge, zum Beispiel im Psalm 71, Vers 1, ich will beständig auf den Herrn harren. Oder Psalm 42. Das sind diese Momente, ne, wo David auch die Gegenwart Gottes nicht wirklich erlebt hat. Das ist jetzt nicht von David, das ist von Korah. Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ja, das ist dieser Anker. Das ist dieser Anker, der durch, wie er sich durch die Worte manifestiert, sichtbar wird. So, das ist Glauben. Das ist ein Hoffen, ein Festhalten, ein sich an den Herrn klammern. Wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Und egal wie gut deine Theologie ist und wie viele Antworten du hast auf alle Fragen des Lebens, diese Momente kommen bei jedem. Diese Momente kommen bei jedem. Gott selber sorgt dafür, dass sie kommen. Und das ist der ultimative Test für uns. Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ja? Solange wir diese Hoffnung haben, dieses Klammern an Jesus, solange wir diese Hoffnung haben in uns, können wir absolut sicher sein, es wird irgendwann kommen. Wir werden nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist der Beweis, dass in uns die Natur Gottes ist, dass der Heilige Geist in uns ist. Das ist der Beweis. Ja? In Kolosser 1, Vers 27, da heißt das, Christus in uns oder in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Solange du diese Hoffnung hast, dass Christus dich erretten wird, egal wie tief du im Schlamassel steckst, solange du diese Hoffnung hast, Christus wird mich erretten, hast du eine Hoffnung auf Herrlichkeit, eine Hoffnung auf etwas Besseres. Solange es Christus ist dann wirklich, solange du diese Hoffnung hast, ist Christus wirklich noch lebendig oder dein Glaube an Christus ist noch lebendig. Dem Moment, wo du diese Hoffnung durchschneidest, wo du diesen Anker, ne, wo du dieses, ein Anker ist ja immer so an einem Seil fest, ne, dann wird's gefährlich, dann wird's richtig gefährlich. Ja. Dann hat der Teufel dich. Wenn du deine Umklammerung bei Jesus loslässt, dann wird's richtig gefährlich. Dann können alle Wellen und Stürme auf dem Meer des Lebens können dich dann wegpusten. Solange der Anker des Schiffes ausgefahren ist, das Schiff kann ganz schön doll schaukeln und das kann vielleicht auch, das wird auch, ne, nass und auch beschädigt vielleicht, aber es verändert ein bisschen seine Position, aber es wird nicht wirklich weg abgetrieben. Aber wenn wir diese Hoffnung und diese Umklammerung an Jesus loslassen, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. So, und du kannst wissen, solange diese Umklammerung oder diese Hoffnung da ist bei dir, solange du diese Hoffnung hast, für was immer auch jetzt bei dir dran ist oder so, so Jesus ist da, Jesus wird das, irgendwann wird Jesus kommen. Solange diese Hoffnung lebendig ist, kannst du sicher sein, dass Gott auch kommen wird. Er sagt dir nicht wann. Das wäre ein bisschen einfacher. Aber ja, und das ist so wichtig. In Hohelied 1, Vers 4, da heißt es, zieh mich, so laufen wir. Zieh mich, Gott, so laufen wir. Und das habe ich ganz oft zu Gott gebetet. So. Vor allem, wenn ich merke, hey, Jesus, ich habe gar keinen Bock auf dich. Ich habe viel mehr Bock, jetzt irgendwie meine Zeit mit anderen Dingen zu vertrödeln, als deine Gemeinschaft zu suchen. Dann sage ich, Heiliger Geist, ziehst du mich bitte? Weil wenn der Heilige Geist einen zieht, ist es leichter zu laufen. Wirklich. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 13, setzt all eure Hoffnung auf die Gnade. So, ne? Weil es ist sehr, wir kommen sehr schnell dahin, gerade hier bei uns, wenn wir hören sehr viel Lehre und wir hören sehr viele Dinge, die auch dann recht praktisch sind, die wir in die Tat umsetzen, da stehen wir in der Gefahr, unsere Hoffnung auf die Lehre zu setzen oder auf die Anleitung, auf die Rezepte, die wir hier kriegen. Ja? Wir stehen in der Gefahr darauf. Und deswegen muss es immer wieder Situationen geben, wo nichts funktioniert, damit wir wieder ausgerichtet werden, Jesus alleine. Jesus ist das Allerwichtigste. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ja. Und letzten Endes geht es nicht darum, ob Jesus mich rettet. Das ist auch wichtig. Ne? Vielleicht rettet mich Jesus nicht so, wie ich das gerne hätte. Davon wird die Welt nicht untergehen, weil es geht nicht um mich. Und es geht um Gott. Das müssen wir auch wissen. Aber ihr könnt euch absolut sicher sein, ey, wenn Gott seinen Sohn für euch gegeben hat, wenn Gott Jesus, und Gott hat Jesus nicht sterben gelassen, Gott hat Jesus nicht ans Kreuz geschickt, um irgendetwas zu reparieren. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Jesus sagt, die können mich nicht umbringen, ich lasse mein Leben freiwillig. Jesus hat gesagt, ich halte meine Herrlichkeit, die ich hier bei meinem Gott sein, meine ganze göttliche Natur, ich halte das nicht fest wie eine Beute, ich gebe das freiwillig auf. Ja, und Jesus hat das gemacht für uns. Also, ich meine, ey, wenn Gott ein bisschen selbstsüchtig wäre, wenn Jesus, stellt euch mal vor, Jesus wäre egoistisch. Oder Jesus würde in so Schubladen denken wie fair und unfair. Ja? Da schreit das ganze Volk Barabbas und dann Jesus so zu Gott. Was? Den Mörder? Gott, ich habe die alle geheilt. Das ist unfair. Ich habe denen nur Gutes getan, jetzt wollen sie mich umbringen? Nee, Gott, ich steig aus, ich höre auf. Schick die Engel, Gott, mach sie alle tot. Nee, wir retten die Menschen, das ist unfair. Das ist einfach unfair, wie die mit mir umgehen. Das klingt ein bisschen lächerlich, ne? Wenn wir so eine Denkweise Jesus in den Mund legen, oder? Das klingt ein bisschen lächerlich. Und Jesus sagt auch, dass das lächerlich ist. Jesus sagt, dafür bin ich doch gekommen, Gott. Jesus sagt, Gott, wenn es einen Weg gibt, dass der Kelch an mir vorbeigeht, okay. Aber genau dafür bin ich doch gekommen, dass die mich hier unfair behandeln. So, nächstes Mal, wenn du denkst, was der andere dir antut, ist unfair. Das, was Jesus für dich getan hat, war auch unfair. Na, was jetzt? So, vergiss es. Du musst dem vergeben. Jesus hat dir auch vergeben. Und Gott hat seinen Sohn nicht, Jesus ist nicht nur ans Kreuz gegangen, wegen unserer Sünde, nicht nur, sondern auch, weil er in uns etwas gesehen hat, was kein anderer gesehen hat. Weil er in uns ein Potenzial oder, ja, er hat in uns etwas gesehen, und zwar den Menschen vor dem Sündenfall. Er sieht in dir einen Menschen, der, wenn er sich zum Gefäß für den Heiligen Geist macht, wenn Christus in ihm lebt, wunderbar ist. Und der einen Teil zum Leib Christi, eine Facette zum Leib Christi beitragen kann, den niemand anders ersetzen kann. Das ist auch ein Grund, warum Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Um uns die Herrlichkeit zurückzuholen, die wir verloren haben, die wir verspielt haben. Ja, Jesus ist nicht nur gestorben, weil du so ein dreckiger Sünder bist, was stimmt. Aber Jesus ist auch gestorben, weil du ein Schatz im Acker bist. Na? Ihr kennt dieses Gleichnis vom Schatz im Acker, aber so habt ihr es noch nie ausgelegt gehört, oder? So kann man das auch auslegen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jeden Acker. Wir kaufen doch nicht unsere Erlösung. Oder? Kaufen wir die? Kriegen wir, glaube ich, aus Gnade. Aber Jesus, Gott, hat alles verkauft, was er hatte. Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Er hat sich als Mensch alles aufgegeben, steht in Philipper 2. Um diesen Schatz, den er in dem Acker, der du bist vielleicht nur, dein Leben, so wie es jetzt ist, ist vielleicht nur ein hässlicher Acker. Aber Jesus hat in dir etwas gesehen, was es wert war, für dich zu sterben und deine Sünde auf sich zu nehmen. So kann man die Kreuzigung auch sehen. Jesus hat in dir etwas gesehen, was es wert war, dafür zu sterben. Oh, das gibt dir sehr viel Wert, falls du es jetzt nicht verstanden hast. Ja, Jesus hat in dir einen Schatz gesehen. Der Rest der Welt sieht vielleicht nur einen Acker. Vielleicht sehen die Christen nur einen hässlichen Acker. Aber Gott sagt, Jesus hat gesagt, okay Gott, für diesen Menschen tust du bitte auch, seine Sünde tust du bitte auch in den Kelch. Die trinke ich auch. Für dessen Sünde sterbe ich auch. Den möchte ich auch haben. Und Jesus hat das verdient, dass du zu ihm kommst. Jesus hat dich verdient. Er hat alles bezahlt, was er bezahlen kann. So kann man die Kreuzigung auch sehen. Ja. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. So. Könnte es sein, dass du eine Perle bist, für die Gott alles gegeben hat, was er hatte, um sie zu kaufen? Es heißt in der Bibel, dass Gott uns mit dem kostbaren Blut seines Sohnes bezahlt oder erkauft hat. Im Petrusbrief lesen wir das. Ja. So, und das, wenn wir das einmal packen, das gibt uns die Gewissheit, okay, wenn ich mich an ihn klammere, dann wird er mich erretten. Ich brauche darüber nicht mehr zweifeln. Warum brauche ich darüber nicht mehr zweifeln? Weil er den Beweis schon erbracht hat. Er hat alles bezahlt für dich. Jesus hat alles bezahlt, um dich zu kriegen. Und jede Form von Errettung, Befreiung oder Segen, die jetzt noch kommt, ist nur eine Folge und Auswirkung dessen, was er auf Golgatha getan hat. Nochmal, jeder Segen, den du von Gott, alles Gute, was du von Gott in irgendeiner Form bekommen könntest, jede Befreiung von irgendwas, von Sünde, von was weiß ich, ist nur eine Folge von dem, was er auf Golgatha, ja, von dem Preis, eine Nachwirkung von Golgatha, könnte man so sagen. Und deswegen kannst du dir sicher sein, ja, er wird das machen. Weil er sich an mich klammert, darum wird er ihn erretten. Und das kannst du mit Glauben sagen. Ja. Aber du musst dich an Jesus klammern und nicht an Menschen. Ey, wie viele von euch haben sich geärgert, weil Paul zu ihnen gesagt hat, wer verflucht ist, wer auf Fleisch vertraut? Ja, einige haben sich geärgert darüber. So. Aber sobald jemand zu mir kommt und ich merke, er setzt seine Hoffnung in mich und in mein Gebet, was ich ihm geben kann, ab dem Moment brauche ich eigentlich nicht mehr beten. Ja? Es ist kein Problem, zu einem Bruder zu gehen und Gebet zu verlangen. Es ist absolut okay. Aber ich muss dabei auf Jesus schauen. Und jeder Segen, den mir das Gebet des Bruders geben könnte, ist nur eine Nebenwirkung des Kreuzes. Ja. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Warum? Woher wissen wir das? Weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du all deine Hoffnung auf ihn setzen. Und du musst wissen, du hast einen Anker, der in das Allerheiligste reicht. Und wenn die Stürme des Lebens dich ein bisschen zappeln lassen oder vielleicht dich 40, 50 Jahre zappeln lassen, die Frage ist nicht, ob er dich errettet, sondern die Frage ist nur, lässt du den Anker los oder nicht? Wenn du den nicht loslässt, wirst du errettet werden. Ja. Und vielleicht kann es ja sein, dass dein Leben nicht so nett ist wie das der anderen, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um dich. Ja. Gottes höchste Ziel war nie, dass es den Menschen gut geht. Ist leider so. Ja, das passt uns vielleicht nicht, aber das ist so. Sobald wir den Menschen zum Ziel und das Glück des Menschen zum höchsten Ziel setzen, dann werden wir früher oder später mit Gott in einen Konflikt kommen. Ja? Wir können absolut vertrauen, wenn wir alles auf diese Karte Gott setzen, dann werden wir Gutes kriegen, weil alles Gute kommt von Gott. Und wenn wir bei Gott sind, geht das halt nicht anders. Dann wird auch Gutes abfallen dabei. Ne? Aber der Fokus muss stimmen. Ja, und wir dürfen uns nicht loslassen. Vielleicht können wir dieses Lied singen, weil er sich an mich klammert. Ja. Vater im Himmel, danke für diesen Anker. Und danke, dass du für uns bezahlt hast. Danke, dass du alles gegeben hast für uns. Danke für Vater im Himmel, für alle, die das zum ersten Mal gehört haben. Schreib es in ihre Herzen. Schreib es in ihre Herzen, dass du sie erkauft hast. Dass du in ihnen nicht ein kaputtes Mädchen oder einen kaputten Junge oder eine fertige Person gesehen hast, sondern du hast in ihnen einen Schatz gesehen, den vielleicht niemand anders auf der Welt sieht. Und wo der Teufel vielleicht alles tut, damit andere Menschen den nicht sehen. Aber du hast den Schatz gesehen und du bist dafür ans Kreuz gegangen. Du hast uns alle im Kopf gehabt, als du den Kelch getrunken hast. und du bist für unser aller Sünde gestorben. Und vergib uns, wo wir unsere Hoffnung auf irgendein Rezept oder eine Formel gesetzt haben. Wir wollen uns an dich klammern. Vater im Himmel, ich bitte für alle die, die den Anker losgelassen haben oder durchgeschnitten haben oder kurz davor sind, das zu tun. Vergib uns, wo wir auf Formeln, auf Menschen, auf Fleisch vertraut haben. Wir wollen uns heute ganz neu an dich klammern. Und ob du uns errettest oder nicht, das überlassen wir dir, aber wir klammern uns an dich. Und wir erinnern dich an dein Wort, welches du nicht brechen kannst, weil er sich an mich klammert, so werde ich ihn erretten. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt die Leute neu die Hoffnung stärkst, dass du jetzt uns am inwendigen Menschen stärkst. Danke, dass du das jetzt machst. Danke für die Kraft. Danke, dass du uns Kraft gibst, dass wir uns an Jesus klammern können. Danke, dass du uns ziehst, dass wir laufen können. Danke, dass wir absolut ruhig und sicher sein dürfen, dass du uns erretten wirst und dass unsere Hoffnung nicht zu Schanden wird, dass unsere Hoffnung nicht vergeben ist. Danke für diese Gewissheit. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns bist und danke für diese Gewissheit. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf den Herrn, er wird dich erretten. Danke, dass wir das sagen können. Amen.